Heute ist der 30. September 2013. Hier ist der Jagdfunk mit der 7. Ausgabe. Mein Name ist Jochen Schumacher. Nachdem ich bei der Themenwahl bisher keine klare Linie erkennen habe lassen, habe ich gedacht, ich bleibe einfach dabei und wage mich mal auf ein für mich ganz neues Pflaster, nämlich Politik, konkret Jagdpolitik. Da gibt es eine Partei, von der wenigstens ich in den vergangenen Jahren wenig Jagdpolitisches gehört habe. Und das ist die SPD. Im nordrhein-westfälischen Landesverband der SPD gab es einige Mitglieder, die damit so gar nicht zufrieden waren. Und weil man gemeinsam mehr erreichen kann, haben sie gegründet, und zwar die Weidgenossen. Das Thema Weidgenossen war für nur einen Gesprächspartner zu groß, und so habe ich gleich zwei zu Gast. Auf die Kontrolle der Parteibücher und der Jagdscheine habe ich verzichtet und begrüße im Jagdfunk Ralf Nielsen und Uwe Lüders. Hallo. Ja, klassisch am Anfang, bei euch ja eigentlich drei Fragen. Wie wird man Sozialdemokrat und wie wird man Jäger als solcher?
Also das mit der Jagd, das war ganz einfach. Ich bin Jäger geworden. Vater war Jäger, Opa war Jäger. Es gab eigentlich kaum eine Alternative, dem zu entkommen. Und ich mache es gerne. Mit der Sozialdemokratie, das war bei mir etwas schwieriger. Meine damalige Freundin, jetzige Ehefrau, ist, meine ich, Mitte der 90er Jahre in die SPD eingetreten und hat fortan bis 2003 gebraucht, mich davon zu überzeugen, auch in die SPD einzutreten. Also das ist mir schon etwas schwieriger gefallen, aber ich habe es dann doch geschafft.
Aha, also Sozialdemokratie hat was mit Liebe zu tun bei dir, das ist ja auch mal ganz interessant. Okay, das ist ganz cool. Leben tust du in Dortmund? Ja, und jagen da im Umfeld?
Im Moment jage ich im südlichen Münster.
Okay, also Niederwild, ein Mann der Flinte?
Auch,
ja, also beides, ja, okay, klasse. Ralf, deine Geschichte?
Meine Geschichte ist die, dass erst die SPD, dann haben wir später die Jagd.
Deine Freundin war Jägerin, oder?
Ich bin auch eigentlich in die Jagd hineingeboren, also auf einem Bauernhof aufgewachsen.
Ja.
Um die Jagd drumherum habe ich aber selber sehr erfolgreich zunächst mal davor geduckt, weil ich gedacht habe, ich gehöre also in die große weite Welt und nicht den Gummistiefel.
Mhm.
Und habe das auch im Leben so verwirklicht, habe also in größeren Städten gewohnt und gearbeitet, wie München und Hamburg.
Ja.
Und bin dann erst später, als es wieder ländlich wurde und ich älter und vernünftiger wurde, wieder beim Thema Yachts gelandet und jetzt glaube ich wieder gerne.
Ja, manchmal ist es so eine Rückentwicklung, ne? Das war bei mir ähnlich, ja.
Jetzt lebe ich auf dem Dorf mit 5.000 oder 6.000 Einwohnern und jage und bei der SPD war es halt so, da bin ich seit fast 26 Jahren oder 27 Jahren, glaube ich, sogar schon Mitglied.
Ja.
Das war einfach eine Überzeugung. Das hat mich schon immer sehr bewegt. Politik hat mich immer sehr bewegt. Und ich bin manchmal sozialisiert worden in einer Zeit unter einem Kanzler, der also Schmidt hieß, der mich sehr beeindruckt hat und der mich auch letztlich, glaube ich, veranlasst hat, dann in die SPD, in die Politik.
Jetzt seid ihr ja beide nicht nur jagdlich aktiv, sondern eben auch so kommunalpolitisch. Also zumindest du, Ralf, ne? Ja, was machst du da konkret?
Ich bin bei uns in der Stadt seit 1989 schon im Stadtrat und seit Ende der 90er Jahre auch als Fraktionsvorsitzender meiner kleinen Fraktion.
Okay. Ja, schön. Und du?
Ich selber habe gar keine Funktion. Ich bin einfach nur zahlendes
Zuschauer. Okay. Und dann war ein großes Aufbegehren, die Weidgenossen.
Und dann
kam die Weidgenossen. Okay. Erzählt doch noch mal eben so ein bisschen von eurem jagdlichen Alltag. Also wie sieht bei euch Jagd konkret aus? Also du Ralf, du hast, glaube ich, eine ganze Wertschöpfungskette, die so irgendwie dann hinterher fiel.
Ja, zwangsläufig eher so. Also ich habe also irgendwann mal eine Jagdaufseherprüfung gemacht und bin also in Münsterland auch in einem Niederwildrevier aktiv.
Ja.
Das bedingt, dass man dafür den passenden Hund braucht. Dann bin ich Mitpächter in einem Hochwildrevier im nördlichen Hessen.
Mhm.
Das bedingt, dass man dafür den passenden Hund braucht. Und plötzlich ist man dann in einem Lebensstil, wo man dann mit Nachfolger auf einmal 4 Hunde zu Hause hat und sich fast alles um das Thema Jagd dreht. Neben dem Hundepolitik.
Ja, also dann weiß man, glaube ich, auch, wovon man dann so redet, wenn es um Jagd geht. Ne?
Das ist ja unerschöpflich. Und ich habe ja immer wieder Leute, die also ganz neue und ganz andere Dinge wissen und Spezialwissen haben. Und das ist ja eigentlich das Spannende
auch. Ja, stimmt. Es saugt einen ein. Und deine Umgebung an der Stelle?
Ja, meine jagdliche Umgebung hat sich also mehrfach verändert. Bis vor der jetzigen Jagd war ich also überwiegend im Hochwildbereich, also im Schamwildbereich unterwegs. Das hat sich dann vor 3 Jahren etwas geändert in Richtung Niederwild. Und wir haben jetzt ein Revier, das ist eigentlich Hälfte, also Feld.
Ja.
Schamwild ist natürlich nach wie vor ein Thema vor uns, also insbesondere Rehwild, zunehmend aber auch Schwarzwild.
Mhm.
Natürlich gilt unsere ganze Sorge dem Fasan, dem Hasen und glücklicherweise haben wir auch noch ein paar Ketten Hühnereien hier, wo wir uns jedes Mal darüber freuen. Ich war am Freitag draußen und auf einmal stand ich mitten in einer Kette von ca. 14 Hühnern.
Schön. Ja, ja, natürlich, ja. Ja, das ist in der Tat ein seltener Anblick geworden da draußen. Ne? Und die, ja, ich sag mal, diese Zusammenhänge, die rücken, glaube ich, im Moment auch immer mehr in den Mittelpunkt und zwar zu Recht. Also dieses ganze wechselnde zwischen landwirtschaftlicher Nutzung, die ja immer mehr in Richtung Industrialisierung läuft, und Prädatorenbejagung auf der anderen Seite, die natürlich wenig wählerisch sind und das, was sie kriegen, halt auch gerne als erstes nehmen. Und ja, wie man das alles wieder zusammenkriegt. Aber da können wir ja, denke ich, auch noch mal ganz gut drauf eingehen, jetzt so im Folgenden. Ja, Niederwildjagd ist euch, denke ich, auch ein Herzensthema. Ne?
Also mir hängt es sicherlich mittlerweile am Herzen.
Ja.
Weil es einfach reizvoll ist. Es ist eben anders. Es ist aktiver eigentlich in der Jagdausübung.
Ja, es ist genau so. Also es ist mit der Flinte und dem Hund unterwegs zu sein, ist eigentlich schön zu jagen, obwohl ich alle anderen Möglichkeiten auch habe. Das liegt aber möglicherweise auch so ein bisschen daran, dass ich eben auch jagdlich so sozialisiert bin. Ich bin am Niederrhein aufgewachsen. Typische Niederwildgegend, dann lebe ich seit den 80er Jahren in Münsterland in typischen Niederwildgegenden. Und dann ist man eben mit der Flinte viel eher verheiratet als mit der Büchse.
Wie erlebt ihr denn die Sensibilität dieser Biotope? Also man spricht ja, ich sag mal jetzt für die jagdlichen Arten bei Fasan und Rebhuhn halt deutlich von dem Rückgang der Besätze, die draußen sind und damit im Zusammenhang stehen ja dann eben auch viele Botenbrüter und Tierarten, die halt jagdlich natürlich erstmal nicht interessant sind, aber wo eben ein gutes Biotop natürlich für den gesamten Lebensraum halt wichtig ist, also für alle Arten. Wie erlebt ihr das praktisch draußen?
Es ist zunehmend schwieriger geworden, dadurch, dass wir eben insbesondere uns immer mehr mit Mais und nur noch mit Mais auseinandersetzen. Wir haben ja auch im Münsterland eine sehr dichte Kette von Biogasanlagen, die auch alle mit Intu befüllt werden müssen. Und das macht die Hege für die jagdbaren und nicht jagdbaren Arten natürlich deutlich schwieriger. Ich bin noch in der glücklichen Situation, dass da, wo ich jage in Münsterland, dass das also eine Eigenart ist, dass man noch sehr viel Einfluss auf die Struktur des Biotops nehmen kann, dass man nicht mit vielen Landwirten eine Rücksprache halten muss, weil die auch selbst bewirtschaftet wird durch den Jagdrechtsinhaber. Aber es ist eine Herausforderung. Ja.
Ist das im Umfeld, also bei anderen Pächtern auch so? Also ich sag mal so, man hat das ja auch zunehmend nicht mehr nur mit dem Landwirt, der so in Eigenregie seine Flächen bewirtschaftet, zu tun, sondern immer mehr mit Agrar-GmbHs, die eben als Kapitalgesellschaft auch organisiert sind und wo man so die Interessen eben nicht mehr ganz so einfach horizontal ausbalancieren kann, weil die Machtverhältnisse einfach ganz andere sind, ne, zwischen einem Revierpächter und dem Flächennutzer.
Ich würde das gar nicht mal unbedingt so sehen, weil es ist, es klingt gar nicht so konkurrierend, oder es sollte nicht so konkurrierend klingen, wie es vielleicht dann immer kommt. Also ich erlebe auch schon, dass die örtlichen Landwirte auch ein Interesse daran haben, ihre Natur zu schützen und zu erhalten. Und dass
ja,
also da auch natürlich das Wissen vorhanden ist um die Zusammenhänge und dass da auch der Wille da ist, da was zu gestalten. Und dass durch viele Maßnahmen, die getroffen werden, drumherum, um diese teilweise industrielle Landwirtschaft dann aber doch sich sehr viel Mühe gegeben wird, auch auf die Arten zu erhalten. Mhm. Und ich sehe den Landwirt also oder auch die Gesellschaften nicht unbedingt als Wettbewerb, sondern eben als Partner in der Zusammenarbeit.
Ja. Ja, sollten sie auf jeden Fall sein. Also ich selber bin ja ein eher städtisch geprägter Mensch. Ich habe halt von Landwirtschaft keine Ahnung. Und wenn ich auf diese Menschen treffe, dann weiß ich ehrlich gesagt im ersten Moment oft nicht, was ich mit denen denn so reden soll. Also ich sag mal so, dieses Leben, der Alltag, der einen Landwirt halt so jeden Tag begleitet, der ist für mich natürlich nicht transparent. Und dann ist es nicht so ganz einfach, mich da als also ich sag mal, ehrenamtlicher Jäger da so mit zurechtzufinden und eine Sprache zu finden.
Ne? Sicher sind da auch einige Exemplare bei denen das auch mir nicht gelingt. Im Großen und Ganzen, glaube ich, sind das Menschen, mit denen man also klare Worte wechseln kann,
ja,
die auch klare Worte vertragen. Und wer also regelmäßig nicht vorher zum Beispiel sich meldet, wenn er mähen möchte und dem darf man dann auch ruhig mal ganz klar sagen, dass er sich so nicht zu benehmen hat. Und er legt dann auch Wert darauf, dass das eben so nicht weitergetragen wird und auch nicht an irgendwelchen Stammtischen und irgendwann funktioniert er.
Ja.
Ja. Ich denke mal, wenn wir merken, dass man da auf den Hof fährt und bringt Verständnis mit, das wird angenommen.
Ja. Ja, also das ganz sicher, ne? Das ist eben. Ja, ich meine ja, eine meiner Motive hier, ne, dass man es mal erklärt, dass man da ein bisschen ein paar Ansatzpunkte wenigstens findet, um so ein solches Verständnis aufzubauen. Ne? Klar.
Ansonsten halt einfach immer wieder den Kontakt suchen.
Ja.
Also das ist zumindest unsere Devise, dass wir die, bei denen wir jagen, mit versuchen einzubinden, dass wir denen erklären, was wir tun. Wir haben einen Landwirt, der große Flächenbeauftragte. Das sind Gänse ein ständiges Thema. Jetzt in den nächsten Wochen, wenn das Wintergetreide drin ist, wird er uns wieder in den Ohren liegen, macht was, wenn da 150 Graugänse drauf sind und alles runterfressen. Und dann machen wir auch was.
Ja, klar, ne? Ja, das ist diese Kooperation, ne? Die man da halt aufbauen muss und die dann sicherlich auch irgendwann belastbar wird. Lasst uns mal politisch werden. Sozialdemokratie, was macht das denn für euch so aus? Warum seid ihr denn mit Leib und Seele Sozialdemokraten?
Wie lange ist die Sendung? Dann fange ich mal an, dass ich mir Zeit habe. Für mich macht Sozialdemokratie aus, einen fairen sozialen Ausgleich zu schaffen. Das ist für mich eigentlich so das Kernthema der Sozialdemokratie.
Mhm.
Sehen, dass man alle Leute mitnimmt, dass alle. Möglichst alle, ich meine, alle wird man nie immer erreichen, aber dass alle eine vernünftige Lebensgrundlage haben.
Da ist eigentlich Jagd ja ein ganz besonderes Beispiel für, weil es Mitte des 19. Jahrhunderts ja aus der Obhut des Adels halt in bürgerliche Hand kam, was ja eine tolle Errungenschaft war. Eigentlich ja für die Sozialdemokratie eine tolle Sache, ne? Ja, irgendjemand wird schon drüber nachgedacht haben. Ja. Und naja, insofern eigentlich ganz schön, ne, dass Sozialdemokraten sich damit beschäftigen. Ne?
Ich sehe da auch keinen Widerspruch. Nee, also ich musste ja hier und da schon häufiger mal erklären, warum Sozialdemokratie und der Unterschied zu anderen ist. Und ich glaube, das, was Uwe gerade gesagt hat, die es alle mitnehmen und den Blick fürs Ganze haben, das ist für mich ein Wesenszug der Sozialdemokratie. Also ich habe nie angefangen, deswegen Politik zu machen, weil ich nur für eine bestimmte Gruppe oder gar für mich irgendwas verbessern wollte, sondern weil eben da immer der Anspruch dahinter war, hier alle Interessen möglichst zu berücksichtigen und das Gemeinwesen insgesamt zu entwickeln. Und das sehe ich immer noch bei Sozialdemokraten deutlich ausgeprägter als in anderen Parteien. Und natürlich reflektiert das doch auch in Richtung Jagd und ländliche Bevölkerung, die oft vielleicht nicht so im Fokus sozialdemokratischer Bemühungen stehen.
Hm, okay. Ja, das ist ja eben das Integrative, ne? Das ist das, was wir ja vorhin auch schon kurz hatten. Jagdpolitik innerhalb der SPD, wie funktioniert die denn überhaupt? Also ich sag mal, Jagdpolitik überhaupt ist so von außen betrachtet, nehme ich fast so wahr, als würde man nur mit den Ergebnissen konfrontiert.
Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich meine, wir sind jetzt seit etwas über einem Jahr am Markt. Das, was wir da vorhaben, wahrnehmen müssen, also Ralf, ergänze mich oder korrigiere mich, war leider eigentlich nichts. Mitunter hatte ich sogar den Eindruck, dass man da ein bisschen fremdgesteuert war und das wohl auch sehr genau zugelassen hat. Es war also nicht wirklich ein Thema.
Ja.
Aber ich erkannt hat, dass auch in der eigenen Partei Leute sind, die sich dafür interessieren, nachhaltig und ernsthaft interessieren, denen da auch dran gelegen ist.
Also kurzum, es gab eigentlich gar keine Struktur für Jagdpolitik?
Also ich kann da nur vermuten, aber ich glaube nicht.
Nee, also zumindest nicht unter dieser Überschrift. Das Thema Jagd ist natürlich mit in das Thema Naturschutz, Umwelt so eingeflossen, war aber als eigenes Thema eher eine Randerscheinung und wurde dann behandelt, wenn es irgendwelche Notwendigkeiten gab. Ansonsten ist es ja so, dass man also dieses Feld natürlich auch in den Koalitionen, die in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren in mir die Regierung gestellt haben, dass man dieses Feld in erster Linie den Grünen.
Ja, die ja eigentlich ganz anders daran gehen, ne? Mit ganz anderen Perspektiven.
Ja, so richtig weiß man das ja noch gar nicht. Wir reden seit 3 Jahren über ein ökologisches Jagdgesetz. Ich bin mir sicher, dass irgendwo schon was in den Schubladen liegt. Kann ja gar nicht anders sein. Aber man tut es nicht raus. Warum?
Also man muss ja fairerweise in Richtung der Sozialdemokratie sagen, es ist ja nicht so, als ob wir das Thema Jagd hier in Nordrhein-Westfalen auch unter rein sozialdemokratischen Regierungen nicht ganz ordentlich besetzt hätten aus unserer Sicht. Wir haben also ein Jagdgesetz, ein Landesjagdgesetz, das also regelmäßig angepasst und erneuert wurde. Also insgesamt offenbar in Zusammenarbeit mit denen, die es dann betrifft, dafür gesorgt hat, dass wir also ein sehr wildreiches Land sind. Wildreicher als viele andere Flächenländer, obwohl wir so dicht besiedelt sind. Und dass dieser Wildreichtum eben das Ergebnis des Handelns der Jäger und der Jagdgesetze ist und dass der sich natürlich auch erstreckt auf das nicht jagbare Wild. Und insofern kann ja nicht ganz alles ganz falsch gewesen sein, was bisher in Nordrhein-Westfalen in Richtung Jagdgesetze und Jagdpolitik gelaufen ist.
Ja, Wildreichtum wird ja auch unterschiedlich bewertet.
Ja, ist so, wie Jäger können tun und lassen, was wir wollen. Schießen wir nicht, dann schießen wir zu wenig. Schießen wir, dann schießen wir alles tot. Also egal, was wir machen, wir können es nur falsch machen.
Ja, aber wenn man Politiker wird, weiß man das doch, oder?
Ja. Dass man klein wird, keine Frage, aber offenbar war es ja nicht so ganz neben der Spur, was bisher gelaufen ist.
Und ja.
Wir wissen auch nicht, was Uwe eben schon sagte, wir wissen noch gar nicht, was da auf uns zukommt, wie denn so ein ökologisches Jagdgesetz aussehen soll.
Ja, irgendwie, die meisten spekulieren, sicher ist was dran. Ne?
Auch wenn man nach außen hin erklärt hat, wäre ja ein gar nichts. Will man aber dort schon entscheidend die Weichen in Richtung Naturschutz stellen.
Ja, was wir eigentlich sowieso schon tun als Jäger, ne?
Ja, natürlich machen wir das. Aber wenn es darum geht, das Jagdrecht dem Naturschutzrecht zu unterstellen, dann muss ich sagen, halt, bitte nicht so einfach und nicht so schnell.
Sind die denn so trennbar? Also ich sag mal, ich sehe es jetzt mal ganz andersrum. Ich habe jetzt so in den letzten Wochen eben unter Verfolgung dieser Symposien in Darmstadt auf Jagdschloss Kranichstein und hier beim Bonner Jägertag gelernt, dass zum Beispiel das Thema Artenschutz, also um mal 3 zu nennen, Großtrappe, Feldhamster, europäische Sumpfschildkröte, eigentlich ohne Jagd überhaupt nicht denkbar wären. Und das hat natürlich viel mit biotoperhaltenden Maßnahmen zu tun. Und da gibt's ja reichlich Projekte, die sich halt um Hecken und Blühstreifen kümmern. Und aus meiner Sicht wirkt eigentlich immer weniger verständlich, warum Jagdrecht und Naturschutzrecht überhaupt voneinander getrennt sind, weil es wirkt doch alles zusammen.
In der Praxis wirkt das zusammen und
ja, und die Politik soll doch eigentlich die Praxis abdecken, oder?
Ja, und deswegen ist es, glaube ich, ja, wichtiger zu sagen, wir wollen dann eben keine Unterordnung. Weder eine Unterordnung des Naturschutzes unter das Jagdrecht,
ja,
funktionieren, was es
auch tut. Ja, also in vielen Projekten auch wirklich praktisch auf der lokalen Ebene. Ne?
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass also das, was in der Praxis vielerorts gut funktioniert und was also von den Aktiven auf der Naturschutz- wie auf der Jagdseite durchaus bestätigt wird, von Seiten zumindest eines der tragenden Verbände oft anders dargestellt wird, wo also viele Veröffentlichungen eher aus unserer Sicht ein wenig ideologisiert daherkommen und sich wenig an der Praxis vor Ort orientieren, was ich erwünschen würde. Das betrifft beide großen Vereine. Ja.
Also, was unten eigentlich noch als richtig und gut und sinnvoll anerkannt und praktiziert wird, kommt oben in der Programmatik des Zusammenschlusses nicht mehr an? Also so ein bisschen stille Post oder was ist da im Gange? Also
ich glaube, nicht stille Post, sondern man braucht ja auf beiden Seiten so eine Art, insbesondere wenn man in Anführungsstrichen Funktionär ist, braucht man ja auch so eine gewisse Profilierungskomponente.
Ja.
Und die geht oft nur auf Kosten anderer. So wird es ja häufig gemacht.
Mhm.
Und das führt dann dazu, dass man auf der Suche nach Profil dann eben sich gegenüber anderen, die in dem gleichen Kreis unterwegs sind, so versucht abzugrenzen.
Okay, und dann hat man in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich immer Schlachten, findet man wieder, die in der Praxis eigentlich gar nicht stattfinden. Also die ziemlich realitätsfremd sind, ja, um es offen zu sagen. Ne?
Die sicher realitätsfremd sind, die aber auf der anderen Seite natürlich auch leicht unterfüttert werden können in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, in einer sehr städtischen, großen städtischen Bevölkerungsanteil, wenn man das so ein bisschen an den Zeitgeist dann auch mal anpasst. Wir haben eben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, wie weit der Weg vieler jetzt ist von dem Stück Wild hin zum Lebensmittel, dass das überhaupt nicht mehr erkannt und verbunden wird. Und das,
ja,
das macht natürlich das Transportieren gewisser Botschaften leichter, wenn dann so eine entsprechende Naturentfremdung irgendwo stattfindet.
Okay. Ja, Naturentfremdung. Ja. Also.
Ich habe da vielleicht eine sehr eigene Meinung, aber das geht für mich schon fast in Richtung Verdrängungswettbewerb, was da gegen die Jagd läuft. Das finde ich also ehrlich gesagt sehr ungerne. Wahrscheinlich wird es auch um Macht, Einfluss und damit zusammenhängt wohl auch um Geld gehen.
Wessen Geld? Ja. Wessen Geld?
Unseres Geldes. Also wenn es darum geht, wo öffentliche Mittel in welche Projekte eingestellt werden, dann ist natürlich der Naturschutz auch gerne bereit, sich zu einzugehen.
Ja, stimmt. Das ist so eine Stelle, wo die Jäger selten bis gar nicht den Finger heben. Also ich könnte schon gebrauchen. Nein, ist ja super. Ich sag mal, dieses, um jetzt vielleicht nochmal eben in die Wahrnehmung von Jagdpolitik in so den unterschiedlichen Peer Groups, wie man auf Neudeutsch ja sagt. Also ich nehme jetzt mal drei Gruppen. Also Jagdpolitik aus der Perspektive der Jäger. Jagdpolitik aus der Perspektive der Landbevölkerung und dann gibt es eine Jagdpolitik aus Perspektive der urbanen Bevölkerung. Und nach meiner Wahrnehmung hat alles drei ja wenig miteinander zu tun, oder? Und ihr armen Kerle müsst ihr repräsentieren.
Ja, das ist ein
selbstverständliches
Elend. Das ist ja
nicht so. Einfach weiter.
Also Jagdpolitik von Seiten der Jäger ist, glaube ich, der Punkt, der am einfachsten zu behandeln ist.
Ja.
Weil von Seiten der Jägerschaft wird sich ja einfach nur gewünscht, dass man eben ihre Argumente auch hört und sich an der an der draußen Praxis auch orientiert. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die durchgängig durch die Jägerschaft geht. Also das, was wir tun, das müssen wir ja nicht verstecken, sondern im Gegenteil, das ist ja eine Arbeit im Sinne von Natur- und Artenschutz, die man also deutlicher darstellen könnte. Und der Wunsch von Seiten der Jägerschaft an die Politik ist, glaube ich, in erster Linie, dass das auch direkt gewürdigt
wird. Ja. Setzt natürlich voraus, also ich frage mal einfach provokant, das, was die Jäger draußen so tun, haltet ihr das für richtig? Oder gibt es da halt auch Stellschrauben, an denen man was verbessern müsste? Weil auf dem richtigen Tun natürlich dann auch eine gute Kommunikation aufsetzen kann, ne?
Also in der Summe ist das, glaube ich, sehr richtig, was da draußen passiert. Also ich kenne sehr viele, die sich sehr engagiert in ihren Revieren, nicht nur um ihre Jagdbahnarten kümmern, sondern eben alles dafür tun, entsprechend die Biotope zu schaffen und die Umstände zu schaffen, die also im Sinne eines Arten- und Naturschutzes gewünscht sind. Das, was denen aber zu eigen ist, ist, dass sie natürlich Gutes tun und nicht drüber reden. Und auch wenig Zeit mit Publicity verbringen, sondern ihre Zeit dann lieber irgendwo im Revier unterbringen. Und deswegen müssen wir auch ein Sprachrohr haben, bei dem mal so deutlich wird, was da vieles Gutes passiert. Mal abgesehen von hier und da, aber das wird ja dann auch immer ordentlich kommuniziert, ordentlich ausgeweitet von irgendwelchen Dingen, die also nicht richtig laufen, wo irgendwelche schwarzen Schafe.
Ja, gut, die hat man natürlich überall, ja, leider. Ne? Also dieses. Also ich meine, um das vielleicht auch nochmal eben ein bisschen zu differenzieren, so meine Wahrnehmung ist natürlich, da gibt es viele, die viel Gutes tun, aber es gibt halt auch manchmal Reviere, die einfach die Voraussetzungen nicht bieten, um groß was zu machen. Also hier jetzt zum Beispiel nah im städtischen Bereich, da ist eine ordentliche Arbeit eigentlich kaum möglich, weil der Freizeitdruck im Revier so unglaublich groß ist, dass jede Maßnahme fast zum Scheitern verurteilt ist. Was aber natürlich gerade Reviere sind, wo sehr viel Augenmerk drauf liegt, ne? Also weil eben viele Menschen da sind. Und dann hat man natürlich auch wieder Reviere, wo ein sehr starkes wirtschaftliches Interesse dran hängt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Waldgebiet habe, was unmittelbar an Feld grenzt, habe ich eine sehr starke Schwarzwildproblematik und dann ist eigentlich nichts mehr auf Biotop und Artenschutz ausgerichtet, sondern ich sag mal so, der pensionierte Jäger auf der Flucht vor dem heimischen Staubsauger will eigentlich nur noch gucken, ob um Gottes Willen kein Wildschaden, ne? Zum Beispiel. Und das sind natürlich sehr unterschiedliche Voraussetzungen.
Die Voraussetzungen der Jagd sind immer vielfältig.
Ja.
Man muss schon auf die schauen, wie sind die Gegebenheiten und darauf eben sein Tun einrichten.
Ja, also wollte nur sagen, diese Vielfalt eben einzufangen und darzustellen, ist sicherlich eine Herkulesaufgabe. Ne? Ganz zweifellos. Und
ihr mit euren blöden Haaren und Fasanen interessiert mich alles nicht. Lass es doch den Bach untergehen. Hauptsache ich habe hier mein Schwarzwild und kann Hirsche schießen. Man kann so eine Sichtweise einnehmen, vielleicht wurde mir persönlich fehlendes Verständnis, aber ich möchte schon ganz gerne alles abdecken.
Ja, ich sag mal, es ist halt wieder dieser Ausgleich, ne, zwischen den unterschiedlichen Interessenlagen. Lass uns mal eben die Brille wechseln zur Landbevölkerung. Für die Landbevölkerung spielt Jagd ja eben wieder eine andere Rolle. Also zumindest, wenn ich Land bewirtschafte wirklich, dann habe ich ja zum Beispiel auch ein Wildschadensthema. Also meine Familie möchte ich ja als Landwirt ernähren können. Und alles, was dem abträglich ist, finde ich erstmal naturgemäß ja nicht ganz so super. Wie wird das da so wahrgenommen?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das was sehr konstruktiv angegangen wird. Wenn ich das zumindest aus den Revieren, die ich kenne, so beobachte, gibt es also auch da nur ab und zu mal ganz exotisch Reviere, wo also um das Thema Wildschaden Krieg zwischen dem Jäger und dem Landwirt geführt wird. Im Großen und Ganzen passiert da sehr viel im Einvernehmen. Es wird bei der Anlage der Kultur schon darauf geachtet, dass man die Möglichkeit der Jagd berücksichtigt. Es wird vom Jäger darauf geachtet, dass er seinen Teil dazu beiträgt. Das wird hier und da sicher mal irgendwo in bestimmten Punkten eskalieren. Das liegt aber immer an den handelnden Persönlichkeiten. Hm. Ansonsten ist das Thema Jagd in der Landbevölkerung eigentlich so verinnerlicht, das gehört mit dazu. Man tauscht sich mit dem Jäger aus. Man bespricht vieles, ohne in Anführungsstrichen meine Landwirte, hätte ich so ein ganzes Stück auch nicht bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, wo passiert da was, wo treten die Sauen aus. Und das klappt schon.
Ja, in der Regel Kooperationen. Ja.
Das kann ich von meinem Bereich denken, ich schaue auf den
Städten. Ja, okay. Ja, und die städtischen, ne? Ich selber jag ja hier in Köln und also meine Sicht der Dinge, um da mal euch die Antwort ein bisschen leichter zu machen, ist halt die, da ist man wirklich weit davon entfernt. Da ist eigentlich dieses Thema aus Lebewesen wird durch Tod Lebensmittel und Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arten und Nahrungsketten, die da draußen in der Natur stattfinden, das ist ein Wissen, was hier komplett weggeblendet ist. Und ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, wenn ich hier unterwegs bin, werde ich manchmal angeguckt. Also ich sag mal so, Baströckchen und Speer in der Hand wäre nicht aufsehenerregender. Ne? Naja, die einen sagen so, die anderen so. Ja.
Da sind die Rehe alle erstmal ganz toll und niedlich. Spätestens wenn sie aber anfangen, die Rosen abzuknabbern, dann müssen sie weg.
Ja.
Aber es darf auch nicht knallen und es ist schwierig. In der Stadt oder am Stadtrand. Wie du sagtest, der Freizeitdruck rund um die Uhr 24 Stunden.
Mhm.
Ja. Also es ist so ein Grundverständnis da, dass also Natur gut ist und Mensch plus Natur immer böse. Und dass also Natur zu nutzen, egal wer das tut, der Landwirt, der Jäger, der Forstwirt, das ist immer schlecht. Und am besten, man ließe die in Ruhe. Und dann ist die Natur auf einen Sockel gestellt, auf den sie nicht gehört. Wenn, versucht den Leuten immer zu vermitteln, es hat nur Bestand, wenn wir es auch nutzen. Also nach dem Motto, use it or lose it.
Mhm.
Und das ist natürlich einer städtischen Bevölkerung möglicherweise schwerer zu vermitteln. Aber ich habe ganz persönlich die Erfahrung gemacht, weil ich auch in Städten arbeite und damit Arbeitskollegen zu tun habe, dass wenn man Zeit hat, das zu erklären und sich auszutauschen, dass dann aus dieser sehr befremdlichen Geschichte, wie du es jagen, dass da auch sehr viel Verständnis für das überhaupt
erwachsen kann. Mhm. Ja, Zeit muss man da mitbringen. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Also es ist eben auch, wenn ich ja unten unterwegs bin, das sind, na, Dreiviertel der Zeit ist halt PR, ne? Das ist wirklich immer ruhig durchatmen, die Menschen da abholen, wo sie stehen und die langsam an dieses Bild heranführen. Ich meine, meistens ist das ja so ein relativ verschwubbelter Wildnisgedanke eben, den die so im Kopf haben, ne? Alle sind nett zueinander und sich gegenseitig aufessen passiert ja nicht, obwohl es passiert dauernd. Und naja, so ist es dann halt. Ihr spracht vorhin davon, dass so der Eindruck entstanden ist, dass die Jagdpolitik immer den Grünen überlassen wurde. Also es ist ja jetzt in einigen rot-grünen Landesregierungen mehr oder weniger weit fortgeschritten. Also in den letzten Wochen war ja zumindest aus Rheinland-Pfalz kam dann halt immer mal wieder Anflüge dessen, was da so an Veränderungen und Reformierungen auf uns zurollt. Lass uns da doch nochmal eben kurz ein bisschen einsteigen. Dieses Profilgewinn innerhalb der SPD, das habt ihr ja nun angefangen. Was tut ihr denn da konkret?
Was tun wir konkret? Wir suchen natürlich den Kontakt zu unseren Landtagsabgeordneten. Zum einen, wir haben jetzt dieses Jahr schon zwei Informationsveranstaltungen, Mitgliederversammlungen gemacht, denen wir auch Mitglieder des Umweltausschusses einladen, die auch kommen.
Mhm.
Und wir hatten, glaube ich, für dieses Jahr ganz gute Referenten. Das ist, so ist zumindest meine Wahrnehmung, dort auch gut angekommen. Was wir natürlich auch noch machen müssen, also nach unten wirken in die SPD rein, zu den einzelnen Mitgliedern. Ich habe also vor 2 Wochen auf Einladung eines Ortsvereins mit einem weiteren Nachbargenossen haben wir eine naturkundliche Führung durch die Felder des Ortsvereins gemacht. Das natürlich erstmal dazu genutzt, erstmal uns selber vorzustellen bei den Genossen. Wer sind wir, was machen wir, wofür stehen wir? Und ich will diese Sache jetzt auch nochmal unter den Waldgenossen selber irgendwie kommunizieren, in der Hoffnung, dass das vielleicht weitere Nachahmung findet. Dass die Leute also unsere Waldgenossen, in die Ortsvereine reingehen und sagen, was ist hier erstmal überhaupt, wofür steht ihr?
Mhm. Okay. Also eigentlich eine Kommunikation in 2 Richtungen. Also du sagtest auf der einen Seite Umweltausschuss. Kannst du noch mal eben kurz erklären, was ist das? Wie ist der besetzt?
Das wird der Ausschuss sein, der sich im Moment mit der kleinen Novelle befasst und natürlich dann zum Jahresende hin auch mit der großen Novelle.
Das ist ein Gremium innerhalb der SPD, oder? Also das, okay. Und der ist dann halt eben entsprechend der Sitzverteilung besetzt im Groben und da sitzen dann die Menschen drin, die sich mit Umwelt im Allgemeinen beschäftigen und als Unterthema Jagd wahrscheinlich mit dem, ne? Okay.
Ist eigentlich in erster Linie eine Informationsweitergabe und eine Wissensvermittlung.
Ja.
Also wer noch nie eine Ausbildung zum Beispiel des Hundes an der Lebendigkeit gesehen hat oder sich noch nie mit einer Spielanlage beschäftigt hat, der wird irgendein Bild davon haben, das möglicherweise wenig mit der Realität zu tun hat. Und da geht es auch ganz praktisch darum, die Leute da einfach mal hinzubringen, zu zeigen, was man tut und darzustellen, warum man das tut und auf diese Art und Weise dann da auch Verständnis zu
bringen. Okay. Und das halt eben sowohl oben in Richtung Entscheidungsträger, also Umweltausschuss, als auch eben nach unten in die Basis, also in die Ortsvereine hinein.
Ja, das ist so, es ist ja so ein bisschen, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ich bin etwas später dazugestoßen, habe ich von der ersten...
ja, du bist aber auch ein Mitglied der ersten Stunde.
Ja, als wir uns das erste Mal getroffen haben, war das so ein bisschen wie so ein U-Boot-Fahrertreffen. Also wir wussten ja, wir sind alle aktive, mehr oder weniger aktive Sozialdemokraten, aber das Thema Jagd stand ja dann auch nie so im Fokus und man war eigentlich überrascht, oder ich war überrascht, wie viele Leute, Sozialdemokraten, neben mir auch noch jagen und sich da auch noch einbringen wollten und sich mit dem Thema befassen wollten. Und da war und ist noch eine richtige Aufbruchstimmung da, die auch sehr viel Freude bereitet, weil das eher so eine Geschichte war, die am Rande lief, ja, die beiden Sachen zusammenzubringen. Also das politische Engagement und eben das Freizeitengagement in Richtung Jagd, das macht schon Spaß. Vor allen Dingen, wenn man merkt, man ist nicht alleine und man kann dann andere bewegen und kommt dann letztlich zu solchen Versammlungen, hat solche Referenten oder sitzt dann hier.
Ja, ja, zum Beispiel.
Also, ich denke, wir hätten noch viel mehr Betätigungsfeld innerhalb der Partei. Das müssen wir auch in Zukunft noch mehr strukturieren. Und, wir haben ja unheimlich viele Mandats- und Funktionsträger,
ja,
in unserem Verein. Und darüber würde ich ganz gerne mal dann Ansätze suchen, wie man das auch politisch fest verankern kann. Innerhalb der Landes-SPD und vielleicht irgendwann auch mal
darüber hinaus. Okay. Ja, ich glaube, das wird in anderen Ländern sicherlich auch ganz dankbar entgegengenommen. Also den Effekt, den ihr da erlebt in Nordrhein-Westfalen, den wird es sicherlich woanders auch geben können, glaube ich. Ja, das ist ganz super. Jetzt habt ihr neben der Jagdpolitik als solches ja auch noch euch den ländlichen Raum auf die Fahne geschrieben und die Bevölkerung da mitzunehmen. Also ich habe hier mal so als einen Oberbegriff die Fläche, die man ja unterschiedlich nutzen kann, dient auf dem Land ja vor allem erstmal der Existenzsicherung. Und das ist jetzt ja eine Wahrnehmung, die halt eben nicht von allen Seiten so da ist, ne?
Ja, also ich kann es eigentlich nur noch einfacher sagen. Es ist halt so, wenn man sich anguckt, wo SPD in Nordrhein-Westfalen Wählerstimmen herbekommt, wo SPD ihre Zustimmung findet, dann ist das in erster Linie natürlich im städtischen Bereich.
Ja.
So, und dann bist du auf einmal in so einem Rad drin, wo du sagst, okay, wir müssen uns um diesen Bereich kümmern. Und dann fällt möglicherweise auch das Engagement für den ländlichen Bereich etwas knapper aus, als es da notwendig wäre. Und diese Verbindungen wiederherzustellen, da gibt es auch andere, die das tun, die sich da also in dem Bereich immer bemüht haben. Ne?
Mhm.
Das halte ich auch für ganz wichtig, dass also nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt auch eine ganze Menge zu tun außerhalb der Städte. Es gibt eine ganze Menge konstruktive Felder für sozialdemokratische Politik, die sich auf dem Lande abspielt, auf dem Lande abspielen kann. Und das ist für uns mindestens genauso wichtig, das immer deutlich zu machen, auch in Richtung Landeshauptstadt, als nur das Thema, das Einzelthema Jagd zu transportieren.
Also ich sag mal, ja.
Dazu sagen darf, wenn ich mir die Ergebnisse der letzten Landtagswahl anschaue, die SPD hat, glaube ich, an die 14% geholt. Und das waren ja noch nicht alles Mandate, die irgendwo in Bochum, Dortmund, Köln, Düsseldorf waren, sondern da waren auch viele ländliche Bereiche dabei. Und das sollte die SPD nicht vergessen und natürlich dann eben auch entsprechend agieren.
Ja, wenn man sich Volkspartei nennen möchte und der Anspruch ist ja da, dann muss man da sein. Ne? Ja. Nochmal runtergebrochen auf euch als Weitgenossen. Ihr sagt ja, den ländlichen Raum eben auch mit im Blick behalten. Das ist als euer wichtigen Anliegen. Also wie weit reicht das denn? Macht ihr dann mit Landwirtschaftspolitik auch noch? Also was ja auch nochmal ein breites Feld. Also konkretisiert mal. Also
ich gehe natürlich alles zusammen, weil Niedersächsischen Landesjagdverbandes, da man kann gerade mal gesagt, wie Jagd wäre Dienstleister für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Im Prinzip hat er nicht Unrecht. Natürlich die Folge, die das wenn wir Dienstleister für Land- und Forstwirtschaft wären, hätten wir natürlich auch Ansprüche.
Ja, die Vergütung ist unterirdisch, wollte ich gerade sagen. Genau.
Daher ist das natürlich etwas differenziert. Genauso von gern her hat er natürlich nicht recht. Das heißt, wenn ich quasi an der Landwirtschaft dranhänge, an der Forstwirtschaft, dann muss ich das natürlich auch irgendwie mit berücksichtigen. Wobei wir sicherlich das schwächste Glied sind.
Ja, das mit dem irgendwie, das interessiert mich.
Wir werden auf Dauer nicht drum herum kommen, auch in diese Themen uns da verstärkt zu kümmern.
Der Zusammenhang ja da ist.
Ja.
Ansonsten, wenn wir uns nur und ausschließlich um das Thema Jagd oder vielleicht noch konkreter um das Entstehen eines ökologischen Jagdgesetzes kümmerten, dann wäre das ein bisschen wenig vom politischen Anspruch her, denn ich hatte ja ganz am Anfang schon mal gesagt, was mich als Sozialdemokrat bewegt, ist, ein Gesicht für das Ganze zu haben. Und Jagd alleine ist nicht das, was für den ländlichen Raum wichtig ist.
Nee, klar. Ist
ganz viel drumherum und die Jagd
ja. Gehört aber unbedingt dazu. Ja, ich sag mal, dieses vernetzte Denken, also Landwirt oder Forstwirt ist ja oft in Personalunion auch Jäger. Und dann ist die Jägerei ja meistens eher so ein untergeordnetes Ding im Vergleich. Ne? Also der Landwirt hat ja schon mal seine Büchse mit auf dem Trecker. Das kommt ja mal vor. Und ist ja erstmal auch nichts gegen einzuwenden, ja? Also solange die Sicherheit da hergestellt ist. Ja, klar. Und da ist natürlich eben, naja, viel, viel Vernetztes dabei. Ja, Sachkunde hatte ich hier nochmal so als ein Stichwort. Sachkunde über den ländlichen Raum ist halt sicherlich auch nochmal was man ein bisschen vermitteln könnte. Also ich selber muss da offen sagen, habe ich auch Bedarf zu. Das ist ja etwas, was Jägerschaft im Moment halt eben auch tut, so mit rollender Waldschule, zumindest in kleinen Ansätzen, ne? Dass man halt ein bisschen mehr wieder über die Welt weiß, in der man so lebt. Also Naturwissen, hat mal irgendjemand gesagt, ist auf Kindergartenniveau im Moment angekommen.
Ja, also ich bin da auch mit der Waldschule unterwegs und muss eigentlich feststellen, dass die die Kleineren eher noch Kaninchen und Hasen unterscheiden können als die Eltern oft. Beste Bildung für alle. Es ist immer gut zu sagen, also die wissen einfach zu wenig und wollen trotzdem politisch darüber entscheiden, darum geht es einfach nicht. Aber es ist schon so, dass man hier und dann natürlich für viele Dinge wieder Grundverständnis wecken kann.
Ja.
Warum geht zu bestimmten Jahreszeiten irgendwas nicht? Wann kann ich zum Beispiel nicht Landwirte einladen und erwarten, dass sie tatsächlich kommen? Und so ganz praktische Dinge, die also irgendwo da wieder ins Bewusstsein kommen.
Ja, klar. Man ist weit weg, ne? Ja, ihr, wie echte ordentliche Politiker, habt ihr euch ja ein Punkteprogramm zusammengelegt. 12 sind es insgesamt, ne? Ja, ne? Lass uns mal reingucken. als erstes habt ihr gesagt, das Engagement der Jägerschaft ist ein unverzichtbarer Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen in unserem Lande. Ach nee, das war die Hannelore Kraft. So rum war es. Ja, wenn die es gesagt hat. Dann nehmen wir sie in die Pflicht. Nachhaltigkeit ist ja so ein gerne gestresster Begriff in letzter Zeit. Hm?
Ja, oft im Hin geführt. Aber es ist natürlich eine Geschichte, die für uns essentiell ist. Das war das, was ich eben schon mal sagte, mit use it or lose it. Also, wir erleben das ja hier und da auch in irgendwelchen Veröffentlichungen, dass dann dargestellt wird, die Jäger sind selber schuld, wenn zum Beispiel keine Fasanen mehr da sind, weil die schießen die alle tot. da wird natürlich besonders deutlich, dass das einfach dummes Zeug ist, weil wer, wenn nicht der Jäger, sollte Interesse daran haben, dass er also während seiner gesamten Pachtzeit zumindest jedes Jahr einen ordentlichen Bestand hat, aus dem er dann noch abschöpfen kann. Und an solchen ganz praktischen Beispielen wird eigentlich deutlich, was Nachhaltigkeit da auch bedeutet.
Ja.
Wer sollte denn anderes Interesse haben als der Jäger selbst, dass er einen ordentlichen Wildbestand hat?
Mhm. Ja, klar. Also ist natürlich nur auch eine, dass Nachhaltigkeit in einem Thema kann teilweise auch zu Lasten der Nachhaltigkeit in einem anderen Thema gehen. Und auch da gibt es ja noch viele Querverbindungen, die mit einem Schlagwort alleine wahrscheinlich nicht zu erledigen sind. Also so sehe ich die Welt da zumindest. Ja, klar. Ja, dann seid ihr Verfechter des bestehenden Jagdrechts?
Ja. Wir hatten ja vorhin schon mal andersweise geredet. Also ich habe bislang noch nicht erkennen können, dass sich das bestehende Landesjagdgesetz nicht bewährt hat. Also wenn wir jetzt ein ökologisches neues Folgegesetz wollen oder bekommen sollen, dann muss doch derjenige, der diese Veränderung will, auch erstmal darlegen, was er will und welche Verbesserungen damit einhergehen sollen. Da haben wir bislang noch gar nichts vernehmen können. Wird einfach nur ausgeworfen, ökologisches Jagdgesetz. Punkt.
Ja, der Begriff ist natürlich pfiffig gewählt. Ne?
Ja.
Ja, also. Ja, für andere unbrauchbar auf jeden Fall. Ja, ja. Ja gut, ich sag mal, dass man aufgrund neuer tragender Erkenntnisse nachjustiert, ist ja vernünftig.
Wenn es eine wissenschaftliche Grundlage hat, auf der man sich gemeinsam verständigen kann, dann werden wir das auch mittragen. Aber nicht einfach Veränderung. Ich habe jetzt Bundestagswahlkampf, habe ich versucht, mir das Bundestagswahlprogramm der Grünen durchzulesen. Ich glaube, nach anderthalb Seiten muss ich feststellen, ich bin körperlich und geistig erschöpft, weil ich ungefähr gefühlte 73 Mal die Worte Wende und Wandel gelesen habe. Aber das war einfach zu viel für mich.
Ja, da nimmt man mal eine Vitamintablette.
Wenn man also im Jagdgesetz was verbessern kann oder durch ein neues Jagdgesetz was verbessern kann, sind wir natürlich die Letzten, die an der Stelle Nein sagen. Nur haben wir bisher an keiner Stelle irgendeinen Ansatz dafür serviert bekommen, was das denn sein könnte.
Also so Kerne des bestehenden Jagdgesetzes, also um mal vielleicht auch kurz zu beleuchten, was wir da so verteidigen. Also diese Bindung ans Grundeigentum ist ja eigentlich so ein Kern dieser vorhin angesprochenen Verbürgerlichung der Jagd. Und damit habe ich so eigentlich das Gefühl, dass ich so eine Lokalisierung der Thematik bekomme, also dass ich auch wirklich rechtlich in der Lage bin, am Ort des Geschehens einen horizontalen Ausgleich der Interessen herzustellen. Und so ein grundsätzliches Bestreben, also wenn ich durch die ganzen Werte- und Wandelgeschichten, die man da so eben aus dem grünen Lager hört, komme, ist es ja fast wieder so, als wenn ich dieses Jagdrecht wieder zentralisieren und in die Machtstruktur hängen möchte und damit dem Bürger vor Ort ja die Verantwortung wegnehme für den Lebensraum, in dem er da unterwegs ist. Was ein Verlust wäre, finde ich.
Ich glaube, das wird auch in der Diskussion viel zu wenig beachtet, dass das Jagdrecht eben ans Eigentum gebunden ist und dass das gut ist. Mhm. Und es ist eigentlich ein Aspekt, der oft völlig ausgeblendet wird, auch wenn man jetzt diskutiert um ein ökologisches Jagdrecht, dass also das beim Eigentümer immer noch am besten aufgehoben ist und der Ausgleich der Interessen vor Ort, wir haben ja eben auch schon mal gesagt, es ist ja auch vieles nicht übertragbar, selbst von einem Revier aufs nächste nicht übertragbar und es muss immer ein Interessensabgleich der Grundeigentümer, der Landwirte und der Jäger geben. Mhm.
Ja, genau so. Ne? Mhm. Ja, den dritten Punkt, den ihr angemerkt habt, ist die Kontinuität sozialdemokratischer Jagdpolitik. Finde ich ja ganz spannend, weil wir ja vorhin eigentlich gesagt haben, die gab es ja gar nicht so richtig, zumindest eine Zeit lang. Ne?
Ja, was ich aber auch gesagt habe, dass wir überzeugt sind, dass das, was wir am Jagdgesetz haben, dass alle Anforderungen, die man also im Moment stellen kann, aus Tierschutz oder Artenschutz oder naturschutzrechtlicher Sicht, sehr wohl erfüllt. Und dieses Jagdrecht, das wir im Moment haben, ist ja eins, das also in einem sozialdemokratisch regierenden Land also geschaffen worden ist. Wenn es auch keine aktive Jagdpolitik gab, so haben wir doch ein modernes und vernünftiges Jagdrecht. Und unter Kontinuität in der Jagdpolitik ist dann sicher auch zu verstehen, dass man dieses Jagdrecht nur dafür ändert, wenn es dafür gute Gründe gibt, das eben.
Ja, genau. Ne? Ja, worauf ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, war der Kollege Klaus Mathiesen. Ist schon ein bisschen her, ne? Ja, kommt, ist alles eine Frage der Perspektive. Von Eintagsflieger aus betrachtet, ist das ewig. Nun denn. Also Mathiesen, ich sag mal so, in meiner Schulzeit kann ich mich an den Namen noch erinnern. Was hat der es denn so ausgemacht? Was hat denn der damals so getrieben?
Ich glaube, dass ich konnte die Zeit ja so ein bisschen mitverfolgen, auch dass gerade jetzt beim Namen Mathiesen in erster Linie gar nicht mal so unbedingt der Punkt der war, dass er ganz besondere Inhalte gesetzt hat, sondern was also zu dieser Begrifflichkeit Mathiesen und Jäger so geführt hat, ist eigentlich die Tatsache, dass er vor Ort mit den Menschen gesprochen hat und kommuniziert hat. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge Anekdoten, wo er überall war und mit wem er dann alles noch im Weg getrunken hat. Er hat sich mit den Leuten auseinandergesetzt und er war ein Name, der für dieses Feld stand. Mal ganz unabhängig davon, welche Inhalte damals gesetzt worden sind, aber es blieb und offenbar bleibt es ja bis heute der Eindruck, das ist jemand, der sich um dieses Thema kümmert. Mhm.
Ich kann da leider gar nichts zu sagen, weil Politik zu dem Zeitpunkt für mich gar nicht stattgefunden hat.
Warst du noch mit Jagd beschäftigt, ne? Das waren noch gute Zeiten, ja. Ja, es ist, naja, auf jeden Fall lief, also ich sag mal, ich hatte es ja schon mal, dieser horizontale Ausgleich, den habt ihr ja dann auch in Punkt 4, wo ihr sagt, Betroffene zu Beteiligten machten. Also wenn man nachjustiert oder verändert an einem Recht, dann sollte man vor dem Hintergrund natürlich auch die Menschen, die sich darum kümmern sollen, mit einbeziehen. Und eigentlich ganz einfach, ja. Nee.
Dass das nur sozialdemokratisch ist, ist auch klar. Mhm. Und das muss natürlich auch für Veränderungen am Amt werden.
Ja, ja, klar. Ja, man kann, es gibt aber Sachen, die kann man nicht oft genug wiederholen. Ne? Hiermit geschehen. als fünften Punkt wollt ihr ja Fachforum innerhalb der nordrhein-westfälischen SPD werden für dieses ganze Thema Jagd und ländlicher Raum.
Das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, dass wir gesagt haben, wir wollen einmal ein bisschen nach oben vermitteln, aber natürlich genau das gleiche auch nach unten in die Breite.
Ja.
Einfach Verständnis für die Jagdbecken innerhalb der SPD, das halten wir für wichtig.
Mhm.
Ja, das muss natürlich dann eben für den Bereich nach oben dann auch entsprechend umgesetzt werden.
Ja, genau. Ne? Ganz wunderbar. Im sechsten Punkt. Das ist ein ganz, also das ist ehrlich gesagt einer meiner Herzensangelegenheiten. Ich finde, also im Beschäftigen mit diesem ganzen Thema Jagd ist mir zunehmend, sind mir die Begriffe Hobbyjagd und Freizeitjagd aufgestoßen, immer unangenehmer aufgestoßen. Weil je mehr ich mich mit diesen Menschen beschäftigt habe, die da wirklich was bewegen da draußen, umso mehr kam mir der Begriff Ehrenamt halt in den Sinn. Und das findet sich bei euch im Punkt 6 ja auch sehr schön wieder. Da kann man ja noch einiges drumrum bauen. Also im Moment, was von der Jägerschaft ja passiert, ist halt eben die Waldschule mit dieser Initiative Lernort Natur, was zweifellos eine tolle Sache ist. Also ist auch ein Freund von mir drin engagiert, das ist echt super. Und dann gibt's halt eben so vereinzelt Projekte, leider vereinzelt, die sich so um Hecken, Blühstreifen, Ackersäume, also wirklich um konkrete Arbeit draußen in der Natur kümmern. Nach meinem Geschmack könnte man da sehr viel mehr fördern und das auch sehr viel mehr in die Breite treiben. Sowohl im Sinne von Bildung als auch im Sinne von konkreter Arbeit, die da Unterstützung finden könnte.
Die Zielrichtung ist ja, glaube ich, eher, dass man erstmal die Kinder, gerade auch in den urbanen Bereichen, irgendwie versucht, für das zu sensibilisieren, was da draußen ist, was ist Natur und das, was davon übrig ist. Ne?
Hm.
So, reden wir über Heckenblühstreifen, das ist, glaube ich, schon ein etwas anderes Thema. Das ist ja eigentlich eher die Kooperation zwischen Jagd, Landwirtschaft. Ne?
Hm.
Das Thema ist unheimlich schwierig, weil diese ganzen Förderprogramme, die es da gibt, A, sich da erstmal reinzufuchsen und B, sie zu verstehen und dann den Landwirt dazu zu bringen, die entsprechenden Fördergelder auch zu beantragen. Wir hatten also bei uns im Hegel und Golfen früher, sollte auch dieses Thema aufnehmen. Sie war sehr gut besucht von Seiten der Jäger, leider von Seiten der Landwirtschaft nicht so wie gewünscht.
Mhm.
Unser stellvertretender Hegelungsleiter ist selber Landwirt und hat ihn angesprochen. Warum kommt das bei den Landwirten nicht so an? Ich meine, es werden ja Flächen sondern zur Verfügung gestellt werden und dafür gibt es ja auch Geld. Also es soll ja auch ein Ausgleich geschaffen werden. Aber irgendwie, das muss, glaube ich, noch mehr transportiert werden, dieses Thema, um dann noch mehr zu erreichen.
Ja, im Kern meine ich eigentlich Ehrenamt. Also zum Beispiel diese Antragstellung. Also da gibt es ja offensichtlich Töpfe. Ich habe mal irgendwo gehört, im Bereich der Landschaftsbehörden meistens irgendwie angesiedelt. Und ich sag mal, der kleine Revierpächter, der draußen unterwegs ist, weiß ja selten überhaupt was davon. Und wenn er was davon weiß, ist die Bürokratie halt geradezu überbordend, mit der man da umgehen muss. Und ich meine, teilweise sind ja eben auch so die Frage, wo sind denn so die Zuständigkeiten? Also wie du ja gerade sagtest, der Landwirt müsste dann eigentlich beantragen. Der Jäger ist aber eigentlich der da die Fährte aufnimmt und eigentlich auch treibt. Und ob die Zuständigkeiten dann immer sauber passen, ob die Bürokratie da nicht vielleicht ein bisschen überbordend ist und vereinfacht werden kann, ob es vielleicht nicht mal auch ein paar Stellen gibt, die einem da mit Sachkenntnis zur Seite stehen könnten, wenn man konkret draußen unterwegs ist und irgendwas bewegen will. Das sind so Fragen, die mich da halt schon bewegen, weil viele kneift's da draußen, die eben ja praktisch im Revier unterwegs sind. Da ist ein Schmerz und gib doch mal ein Pflaster. Ja.
Das ist Verbindung und Kommunikation. Die müssen sich austauschen, müssen sich unterhalten. Ich nehme so Beispiele aus meinem Bereich. Also was mich umtreibt, im Münsterland jage ich in einem Revier mit Sonderkulturen. Und wir haben natürlich erhebliche Probleme mit Rahmenkrähen.
Mhm.
Und wer sich also anguckt, wie umfangreich mittlerweile das Antragswesen ist, wenn man eine Schonzeitaufhebung haben möchte oder solche Geschichten. Und dass alleine der Antrag, dass man ihn stellt, schon mal, ich glaube im Moment 60 Euro kostet, ohne dass man weiß, ob man ihn genehmigt bekommt. Also, dann stellt sich auch die Frage, wer muss denn diese 60 Euro bezahlen? Der Antragsteller, gut, wer ist das? Und das muss wieder zwischen Jägern und Landwirten und so abgesprochen werden. Das ist eine Frage von intensiver Kommunikation. Und ja, wenn der Eindruck entsteht, das wird manchmal vielleicht bewusst etwas bürokratisiert, dann würde ich da nicht widersprechen.
Mm. Ja, das wählende Volk hat ja immer die Hoffnung, dass der Politiker was dran verändert. Ne? Also.
Die Sache wollen wir gerne aufmachen. Da, wo wir erkennen, dass das gut wird, haben wir das auch gerne nach oben zeigt.
Ja, okay. Als siebten Punkt habt ihr den Katalog jagdbarer Tierarten, der erhalten werden soll. Und die Hauptbegründung ist die Hegeverpflichtung, die damit verbunden ist. Das ist so ein Aspekt, der in der Wahrnehmung draußen ja gar nicht so da ist. Ne? Also, dass man sich als Jäger drum kümmert. Also, wir hatten es ja schon im Sinne der nachhaltigen Nutzung so ein bisschen.
Das ist ein schwieriges Thema, weil in der Wahrnehmung da draußen, also jetzt bei Nichtjägern,
ja,
dem erstmal zu vermitteln, was sind überhaupt jagdbare Wildarten, was bedeutet das überhaupt, was ist das für ein Konstrukt überhaupt, da werde ich wahrscheinlich schon nicht fertig werden. Ne? So, und dann den Leuten noch zu erklären, ja, das tut den Wildarten aber gar nichts, den Tierarten, weil es ganz viele dabei gibt, die wir gar nicht bejagen, die haben gar keine Jagdzeit.
Mhm.
Das ist ein bisschen schwer zu vermitteln.
Es ist auch, innerhalb der Jägerschaft manchmal schon schwer zu vermitteln.
Stimmt, ja. Ja.
Wer sich zum Beispiel, es sind ja nur wenige, die sich dem Thema Fangjagd widmen. Ich habe das sehr lange, sehr intensiv gemacht. Und dann guckt man natürlich auch das, was im Katalog jagdbare Arten drin sein dürfte oder nicht drin sein müsste, kriegt man dann einen Blick. Wir haben jetzt kurz einen Vortrag gehört aus Rheinland-Pfalz, wo zum Beispiel der Iltis aus den jagdbaren Arten herausgenommen worden ist. Das hat auf die Fangjagd insgesamt natürlich enormen Einfluss.
Mhm.
Und ob man nun überhaupt Iltis jagt, ob man überhaupt Iltis im Revier hat oder sie findet oder fängt oder nicht. Und dann von da aus die Kurve hinzukriegen, warum sollte der im Jagdrecht bleiben. Das ist unglaublich schwer zu vermitteln, selbst den Jägern schon. Und es wird noch schwieriger zu vermitteln sein, den nicht jagenden Menschen. Also das Beispiel mit deinen Rebhühnern. Ich glaube ja nicht, dass ihr die jagt. Selbst wenn ihr könntet, würden wir es dann auch mal jagen. Genau wie in den letzten drei Jahren die Rückgänge bei Fasanen zum Beispiel. Die haben ja ganz praktisch dazu geführt, in vielen Revieren, in denen ich zur Jagd eingeladen bin, die ich kenne, oder auch in unserem eigenen Revier, dass wir eben aus zwei Niederwildjagden Eide gemacht haben.
Ja, die Jagden wurden definitiv abgesagt, das kann ich auch. Ja.
Die Jagden wurden abgebrochen.
Ja.
Und das ist ja aus freiwilliger Initiative der Jäger und der Jägerpolitik in Sorge um hier in Anführungsstrichen Wild entstanden. Insofern macht das ja sicher ganz deutlich, diese Beispiele, dass jagdbare Art im Katalog oder jagdbare Art nicht im Katalog da keine Unterschiede macht in der Betrachtung des Jägers. Wer sie nachhaltig nutzen will, der wird schon auch in diesem Fall darauf achten, dass er eben seinen Bestand erhält.
Mhm. Ja, natürlich. Also ein Aspekt, der mir auch spät erst so klar wurde, ist, dass die Streckenzahlen oft das einzige Instrument zum Monitoring überhaupt sind. Also es gibt außerdem keine verlässlichen Zahlen zur Bestandsentwicklung da draußen, ja. Und wenn ich nicht weiß, was los ist, wie will ich denn dann steuern? Und allein aus dem Grund ist, denke ich, jede Tierart, die im Jagdrecht eine Heimat findet, halt einfach schon mal in dieser durchkultivierten Landschaft eine Tierart, die auf jeden Fall eine Zukunft genießt.
die auf jeden Fall schon mal mindestens von einer Interessengruppe eine Beachtung genießt.
Ja, ja, eben überhaupt eine Beachtung, ja. Überhaupt eine Beachtung
genießt. Ja. Und insofern ist sicher unsere Forderung an der Stelle nachzuvollziehen.
Ja.
Der Kampf um die Liste der jagbaren Arten ist möglicherweise im politischen Raum zunächst mal ist das ein Gefecht, bei dem es nur darum geht, Jagd einzuschränken und überhaupt gegenüber der eigenen Interessengruppe deutlich zu machen. Guck mal, das haben wir schon mal wieder geschafft.
Also ich muss auch echt ein bisschen widersprechen, das ist nicht schwer vermittelbar, man kann das erklären und ich tue das hier in einer Tour, das ist eine meiner Kernmotivationen, dass ich mir das halt hier echt auf die Fahnen geschrieben habe, dieses Wissen da ins Volk zu kriegen. Ja, Jagd ist überall anders, aber man kann das alles erklären, man kann es wirklich erklären. Und wenn man es denn erklärt, kann auch jeder andere, der sich ja intensiv damit beschäftigt, und das ist ja auch gewollt, gerne seine Argumente natürlich nennen. Und dann kann man auch eine wirklich gute Lösung finden. Aber dieses Plakative, alles versuchen in drei kleine Wörter oder in eine dicke Headline zu packen, das ist eben das, was hier nicht funktioniert. Also mit so einem komplexen Thema kann das nicht funktionieren. Ja. Ja, und deshalb hier eben, deshalb habe ich hier auch keine Endezeit. Ja. Also wenn fertig ist, ist fertig. Klar. Gut, Punkt 8 habt ihr flächendeckende Revierjagd und da ausdrücklich die Schutzgebiete mit eingeschlossen. Das ist natürlich so in der, also Schutzgebiete, da muss man doch vorsichtig mit sein, da kann man doch nicht laut knallen, ja, also das ist so eine Geschichte, die sicherlich in den Köpfen so vertreten ist. Diese Flächendeckung, warum ist die aus eurer Sicht so wichtig?
Ich denke mal, wir versuchen es am besten im Bereich des Schwarzwildes zu erklären. Wenn ich Flächen rausnehme,
ja.
Wo keine Jagd stattfinden würde, wenn man alles sich selber überlassen will, dann führt das zwangsläufigerweise dazu, dass da so ein Ruhepol entsteht, in dem sich Bestände erstmal prächtig entwickeln können.
Mhm.
Für den Bereich des Schwarzwildes wird sicherlich einhellige Meinung sein, dass sie einen enormen Radius haben, den sie so tagtäglich bedienen. Das heißt, sie werden nicht nur in dem Schutzgebiet planen, sondern sie werden nachts auf Futtersuche gehen und dann nehmen sie in den liegenden Felder richten Schaden an und morgens ziehen sie dann wieder ins Schutzgebiet rein. Wenn es so ist, dann ist es sicherlich nicht förderlich zu sagen, Jagd muss dort ruhen. Wie will ich denn demjenigen, der angrenzend irgendwie seinen Mais anbaut, erklären, ja, das musst du jetzt so dulden. Das ist einfach so, das ist Natur. Die Schweine haben Hunger, die wollen fressen, und dann sollen sie fressen.
Ja, und sie sind ja auch nicht dumm, ne? Ja,
ja. Wir würden ja auch viele der anderen Dinge, der anderen Bemühungen, die wir eben schon alle besprochen haben, die würden wir ad absurdum führen, wenn wir sagen, das machen wir jetzt mal à la carte und ich kann mir für mein Bier aussuchen, ob hier gejagt werden kann und was hier gejagt werden kann. Oder für mein Kulturboden. Also ich denke hier sowieso. Das ist sicher auch eine Reaktion auf die, wie heißt das jetzt so schön, auf die ethische Befriedung, die jetzt neuerdings
ja.
Diskutiert wird oder wie unter anderem geht auch geschlossen.
Ja, also.
Das EGM-Urteil. Ne? Da geht es ja darum, dass da Flächen aus bestehenden Jagdgenossenschaften.
Ja, passt aber in die gleiche Richtung. Praktisch die gleiche Richtung.
Ja, wobei der Name, glaube ich, ja eben schon mal so einen Antrag hatte. Wir würden gerne alles rausnehmen, aber dann wieder eingeschränkt die Jagd zulassen.
Ja, sogar anfordern. Also ich kenne Beispiele, da wird die konkret angefordert. Auch vom BUND, also. Ja, das ist nämlich, also es ist ja auch teilweise widersinnig, also da sind Flächen, in denen werden diese Heckrinder zum Beispiel ausgewildert, obwohl wir haben ja auch große heimische Schalenwildarten, ja, die auch da rein könnten. Die Idee bei den Heckrindern ist vermutlich, sie fallen ja nicht unter das Jagdrecht, aber dann wächst eine Population so stark an, dass das ganze Biotop in Gefahr gerät und dann muss halt was gemacht werden. Dann fällt man wieder in so Probleme wie Lebensmittelrecht ein. Also ist irgendwie, es ist nicht ganz trivial. Ne? woran sich ja auch wieder zeigt, wie viel Sachkunde es braucht, sich da halt in jeder Hinsicht irgendwie gekonnt zu bewegen da draußen und das Richtige zu tun. Ja, ja, das Thema Wildschaden ist an der Stelle sicherlich richtig, ne? Also man hat ja eben auch unter Schutzgebiet, also wenn ich ein Schutzgebiet, wenn ich den als Rückzugraum für intelligente Wildarten betrachte, wenn ich die Jagd nicht stilllegen würde, würden die sich da zurückziehen. So klug sind sie, das weiß man. Und von da aus natürlich dann so ihre, in Anführungszeichen, Beutezüge so in die Felder starten. Das kriegt man sicherlich nur mit Flächendeckung genau hin. Ja, Wild, also ich sag mal, die Ackerfläche ist für das Wild ja auch Lebensgrundlage. Ich stoße dann immer wieder an so eine Frage, wie viel Ernte oder Wald stelle ich denn dem Wild auch zur Verfügung, dass es eine gesicherte Ernährungsgrundlage habe? Also ich finde, das ist immer so eine ganz spannende Frage, die irgendwie immer so ausgespart wurde. Wenn ich einen Wald bewirtschafte, habe ich natürlich ein Interesse daran, dass der nicht verbissen wird, das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite haben wir halt eben auch eine Fauna da draußen, Wildtiere, die von irgendwas leben müssen. Und da, ich sage mal ein Beispiel aus der Eifel, da wurde halt eine Wiese noch sehr, sehr spät im Jahr gemäht. Das Rotwild hatte keine Esung mehr über den Winter und dann fangen die natürlich an zu schälen. Und dann geht auf der anderen Seite natürlich wieder der Aufschrei im Forst los. Und diese Zusammenhänge, die sind ja so übergreifend, dass man sich schon mal hier und da auch fragen muss, naja, wie sorge ich denn dafür, dass da auch eine vernünftige Ernährungsgrundlage fürs Wild da ist?
Ich sage, ich versuche einen anderen Wildbestand zu halten. Hm.
Ja, ja, also.
Wir haben ja auch auf der einen Seite ist ja da ein Vakuum. Wir wissen ja nicht, weil wir das nie definiert haben, was ist unsere Anforderung an die Gesellschaft, an den Wildbestand?
Ja, stimmt, ne? Auch gar nicht drüber geredet worden. Ja.
Das ist ja ein Punkt, wenn ich abwägen möchte zwischen dem, was muss ich dulden als Forstwirt,
ja,
und was muss ich nicht dulden, dann ist ja ein wesentlicher Punkt dafür eben zu sagen, was wollen wir denn? Wie viel Rotwild oder wie viel Rehe wollen wir denn? Was ist denn angemessen?
Ja, genau. Ne?
Das ist ja der meiste Betrachtungsweise. Der Jäger hat möglicherweise eine andere als der Forstwirt. Aber eine gesellschaftliche Antwort darauf gibt es ja nicht.
Und der Erholungssuchende hat vielleicht noch wieder eine ganz andere Vorstellung von dem, was er gerne sehen will, wenn er mal mit seinen Vertragsmitteln in den Wald geht.
Ja, genau, ne? Ja, es ist eine, also diese Balance da zu finden, ich meine, wir müssen ja sicherlich keine Antwort drauf haben, dafür ist es sicherlich zu komplex, aber das Themengebiet finde ich irre spannend, ne? Also wird vielleicht auch nochmal die eine oder andere Sendung sich hier drum drehen. Gut, der 9. Punkt ist Jagdhundeausbildung. Und da geht es euch um Praxisorientierung, um Gesetzeskonformität und um Tierschutzgerechtigkeit. Ja.
Die Ausbildung an den lebenden Ente. Wir hatten letztes Jahr unsere erste Veranstaltung in Dortmund auf einer Schiefenanlage und haben uns dort erstmal das anschauen dürfen, wie da überhaupt mit dem Füchsen gearbeitet wird, wie das ist, wenn der Hund in der Schiefenanlage hinter dem Fuchs ist. Ich muss sagen, für mich war das ganz neu. Ich war also bis dahin noch nie auf einer Schiefenanlage gewesen.
Ja.
Ich für meinen Teil habe jetzt also nichts Schlimmes feststellen können. Weder wie die Füchse dort gehalten worden sind. Wir haben dann quasi zu Anschauen, dann haben wir mal den Fuchs in die Anlage gesetzt und dann auch hinterher. Es ist ja ein kompliziertes System, aber dem Fuchs kann ja nichts passieren.
Er ist nie im direkten Kontakt, ne?
Ja. Vor dem Hintergrund muss ich sagen, wenn es dazu hilft, eine saubere Baujacht draußen in der Praxis hinzubekommen, ist das für mich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Da muss ich sagen, im Moment ist mir nicht besser so bekannt, als dass wir die Schiefenanlagen beibehalten.
Vielleicht was zur lebenden Ente sagen, du hast nachher noch. Also nochmal eben kurz zur Schliefenanlage. Also ein wesentlicher Punkt dabei, so wie ich das verstanden habe, oder da jetzt Experte für zu sein, ist ja gerade die Hunde, die zu scharf sind, auszusortieren, weil ich die nämlich gar nicht brauchen kann im Bau. Ich möchte ja eigentlich einen Hund haben, der Unruhe reinbringt, ohne direkt auf Wild zu gehen, damit der Fuchs springt. Aus?
Aus Schärfe und Lichtschärfe. Also einer, der angemessen agiert.
Ja, angemessen, ja. Also ich sag mal, ein Hund, ja. Ja, der seinen Sicherheitsabstand hält, aber nach also richtig Trubel da unten reinbringt. Ich meine, ein Hund, der den Fuchs im Bau zerlegt, den braucht kein Mensch. Ja?
Da haben wir alle nicht Zorn.
Ja. Sicher schon, es geht einfach darum, ein angemessenes Verhältnis zu schaffen. Und dann ist es ähnlich wie auch bei der lebenden Ente, bei der Ausbildung der lebenden Ente, abzuwägen. Was verursache ich und was erreiche ich langfristig da?
Ja.
Die große Gefahr besteht ja wohl darin zu sagen, wir bilden den Fuchs, wir bilden den Tecker nicht aus oder den Terrier nicht aus in der Schliefenanlage und wir bilden den Hühnerhund nicht in der lebenden Ente aus.
Mhm.
Und versuchen unser Glück dann, um dann festzustellen, es ist keine weitgehende Jagd, was wir da veranstalten, um dann eben daraus schließen zu lassen, dann tun wir es eben nicht mehr. Das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr und da muss man sehen, dass sich da eben der Kreis schließt, dass man sagt, wir bilden nicht mehr aus,
ja,
weil wir die Ausbildung nicht für verhältnismäßig halten, stellen dann aber fest, dass der Einsatz dann eben auch nicht mehr verhältnismäßig ist. Dass er möglicherweise tierschutzwidrig ist. Und dann kommen wir zum Einstellen dieser Jagd.
Mhm.
Das ist dann aber wieder eine Grundsatzfrage, will ich diese Jagd? Und wir also im Meerrevier unterwegs sind, wie wir, der wird also so dann, sich des Themas widmen, um eine vernünftige Baujagd nicht drumherum kommen. Und was das Thema Ente oder Wasserlilien insgesamt angeht, ist es ja nicht ein Thema, das in Nordrhein-Westfalen gerade weniger wird.
Ja, eben durch die Gänse wird es sicherlich mehr, ja. Ja, und was das bedeutet, man kann ich ja auch meine Liedchen von singen. Also hier aus der Rheinströmung halt eine wehrhafte Gans rauszuziehen, das muss ein Hund halt können. Ne? Und im Zweifel auch müssen, ja. Ja, und dafür braucht man halt auch ein bisschen, zumindest die Prüfungsmöglichkeiten, um die Veranlagung halt sauber abprüfen zu können. Das muss sicherlich sein. Also bedenklich finde ich zum Beispiel auch, es kommt halt immer mal wieder vor, dass halt Privathundehalter halt meinen, in diese Gebiete vorstoßen zu müssen. Und ich finde es halt extrem gut, dass halt dass man einen Jagdschein haben muss, um solche Hunde dann halt eben auch entsprechend ausbilden und prüfen zu können. Also dass da die Sachkunde halt einfach auch beim Menschen gegeben ist und nicht nur beim Tier aufgrund von irgendwelchen Urkundensammlungen da halt gemacht wird. Ne? Also beim Hund meine ich. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut geregelt, so wie es im Moment ist. Hatte ich jetzt das Schlusswort zum Thema? Okay. Jetzt habt ihr unter Punkt 10 eine wirtschaftliche Bedeutung der Jagd. Das ist auch so etwas, da kommt man drauf, wenn man es tut, aber aus der Laienperspektive ist einem das noch gar nicht so ganz klar. Also ich habe irgendwann auch mal staunend zur Kenntnis genommen, dass bei vielen Staatsforsten halt die Jagd unter der Rubrik Produkte eingesortiert wird auf den Webseiten. Und damit hat sie ja mal als solches schon einen Wirtschaftsfaktor. Also da wird sie als Freizeitwert ja auch genutzt. Und die Stände bei Drückjagden, die werden ja auch für vergleichsweise hohe Gebühren dann halt unters Volk gebracht. Ne? Das ist aber dann nur Waldschutz, oder? Das ist so ein grausiges Wort. Ne?
Ja, es ist unnötig. Unnötig, aber gut, das ist. Irgendwann fing das mit Entsorgungspark an. Das
ja.
Aber gut, jetzt heißt es Waldschutzjagd, ja. Also Wirtschaftsfaktor ist, wie du eben schon sagtest, wer sich mit der Jagd beschäftigt, wer sie aktiv ausübt, der wird das am eigenen Konto und am Portemonnaie feststellen, dass das also mal unabhängig vom Thema ich pachte, auch ansonsten schon enorm ins Geld gehen kann, was man da tut, was man aufwendet, um jagen zu können.
Ja, und auf der anderen Seite halt eben, wenn man es als einen Wirtschaftsbetrieb betrachtet, habe ich ja auf der Einnahmenseite im Grunde nur die Wildbretverwertung, ne? Die selten kostendeckend ist, oder?
Also bei mir nicht. Also ich wüsste jetzt kein Revier aus der Hüfte, wo ich jetzt sagen könnte, da ist es kostendeckend.
Ja, die Logistikkette dafür ist ja auch schon wieder eine Investition, ne? Bis man die mal so sauber hin hat, also oder beziehungsweise auch die Kontakte aufgebaut hat, die verlässlich für die Verwertung sorgen. Das will ja auch alles gemanagt sein, ne? Klar. Ja, eine konstante Einnahmeseite für die Verpächter, ne? Die Jagdpachten sind teilweise auch recht hoch, je nach Revier. Und das ist sicherlich in manchen Gebieten halt einfach auch etwas, womit ich halt die Kosten von Grund und Boden auch wieder refinanzieren muss. Und habe damit eine Möglichkeit. Okay. Ein Punkt, der da noch drin vorkommt, ist die Verpachtbarkeit von Revieren. Es kommt ja jetzt immer wieder vor, dass aufgrund hoher Wildschäden Reviere einfach keinen neuen Pächter finden.
Thema. Ich denke, man wird auch mal abwarten müssen, wie die Umsetzung dieses EGMR-Urteils sich jetzt flächendeckend auswirkt. Ich kann mir vorstellen, dass auch das dazu führen wird, dass Reviere nicht mehr oder nicht mehr zu dem Preis verpachtet sind, oder aber dass man irgendwie anders darauf reagiert, dass man versucht, den Zuschnitt zu ändern und darauf einzuwirken, dass dann bestimmte Flächen rausgenommen sind. Sicherlich ein Thema.
Also in Mecklenburg-Vorpommern, ich habe meinen Jagdschein da unten oder meine Jägerprüfung da unten absolviert, da gibt es sowas wie eine Wildschadenausgleichskasse. Das ist eigentlich eine ganz pfiffige Idee, ne? Also, dass man da so ein Solidarprinzip einführt unter den Revierpächtern, wo alle einzahlen und.
Ja, wobei ich aber auch die Erfahrung gemacht habe, die persönliche Erfahrung aber auch von anderen Bereichen, dass also. In den Verhandlungen über Jagdverpachtung das schon entsprechend berücksichtigt findet. Und dass auch die Einsicht vieler Jagdgenossen da ist, zu sagen, das können wir nicht alleine dem Jagdausübungsobjekt und sowas auch.
Also Deckelungen habe ich auch schon gehört. Ich weiß einen Fall, da hat.
Deckelungen, Jagdverpachtung, beides.
Aber auch wieder dieses horizontale Ausbalancieren auf lokaler Ebene. Ne? Es passiert auch wirklich. Ja, was eine sehr schöne Sache ist. Unter Punkt 11 habt ihr den Interessenausgleich bei der Jagdsteuer genannt. Also
ich habe eine ganz klare Auffassung dazu, dass wir die Jagdsteuer nicht wieder eintreiben sollten. Ich weiß allerdings, dass Klaus Bogi das etwas differenzierter betrachtet. Als Kommunalpolitiker, Ralf hat da vielleicht auch eine etwas andere Auffassung. Für mich ist das ein Relikt aus vergangenen Tagen und ich kann die Notwendigkeit nicht erkennen.
Also kurz noch, Klaus Jacobi ist der Co-Gründer der Weidgenossen und der ist in Tateinheit Bürgermeister von Gevelsberg. Ja, und ja, gut, also der hat Steuereinnahmen, findet der gut, ist klar, ne?
Ich denke, das ist ja auch von mir und da veröffentlicht, genauso wie du. Also die Jagdsteuer ist eine Steuer, die aus meiner Sicht nicht mehr angemessen ist. Mhm. Also dass wir Das wäre früher mal ein Thema, oder war früher sicher mal da ein Thema, wo wir eben gesprochen haben, wo man also mit Revieren auch mal Geld verdienen konnte und auch noch Einnahmen durch Wildbretterlöse und sowas hatte. Im Moment ist es ja so, dass man eher sehr viel Geld reinsteckt, auch in Maßnahmen, die also der Öffentlichkeit dienen, im Sinne des Natur- und Artenschutzes. Und das muss aus meiner Sicht nicht nochmal besteuert werden, wenn ich jemand so.
Ja, ich glaube, da wirst du Beifall ernten in der Hörerschaft hier. Das wird ganz sicher so sein. So als Bindeglied zum ländlichen Raum, das habt ihr jetzt so unter Punkt 12, also ich denke eigentlich auch fast auch, dass diese ganzen ländlichen Betätigungsfelder, Berufsgruppen und Interessen, die da vorhanden sind, in jeglicher Hinsicht halt irgendwie ein bisschen harmonisiert gehören, auch in der politischen Wahrnehmung. Also wir hatten es ja vorhin schon kurz, so als kleiner Unterpunkt im Umweltausschuss ist schon fast ein bisschen dünn, ne? Und da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass ihr da ein bisschen lauter und werdet und wahrgenommen werdet. Wie entwickeln sich denn eigentlich so die Mitgliederzahlen bei den Weidgenossen?
Also wir hatten natürlich nach der Gründung einen unheimlichen Zulauf. Dann wurde es etwas stiller, so was die Neuaufnahmen betraf. Und dann jetzt im Sommer ist auch was passiert, Ralf. Das hat uns doch tatsächlich wieder neue Mitglieder gebracht. Wir wollen auch noch an einen neuen Weidgenossen aufnehmen. Also ich hatte jetzt auch, glaube ich, zwei oder drei neue Unterstützer dabei. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass sie auf einmal wieder so alle an der Ecke kommen.
Es gibt da ja noch eine ganze Reihe von Menschen, die uns sehr nahe stehen, aber die nicht Weidgenosse werden können. Weil Voraussetzung, du hast das ganz am Anfang gesagt, man muss eigentlich zwei Scheine haben. Das eine ist das Parteibuch und das andere ist der Jagdschein.
Ja.
Und dann bist du bei uns Weidgenosse. Ich habe eine Reihe von Freunden und Bekannten, die sich also im Sinne der Jagd auch politisch engagieren, die also zwar über den Jagdschein verfügen, aber nicht über das Parteibuch. Und auch nicht unbedingt anstreben.
Ja.
Inhalte, für die wir stehen, teilen und unterstützen. Davon gibt es eine ganze Reihe, die auch schon mal angefragt haben, können wir denn nicht mitmachen?
Ja.
Und wie gesagt, dann kannst du natürlich mit vielen Dingen dazu beitragen, kannst uns auch füttern, wir sind hier für alles offen, aber ein Weidgenosse in unserem Sinne kannst du eben nicht werden. Voraussetzung ist dann nur so gegeben.
Ja.
Also da gibt es eine Reihe von Unterstützern, die können wir gar nicht erfassen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das sind sehr viele.
Das sind halt viele. Also ich sehe das ja bei den ganzen Zuschriften auch bei mir ankommen und sehr gute Resonanz aus allen Lagern.
Mhm.
Mit ein paar Einschränkungen natürlich aus der Tierrechtsszene kam natürlich dann gleich das Veto. Aber damit muss man leben, ich persönlich kann das selber nicht leben.
Also das.
Wir haben die Voraussetzung eben relativ hoch gehängt, weil wir auch eine ganz andere Stoßrichtung haben. Wir wollen ja kein sozialdemokratischer Jagdverband sein oder so, sondern wir wollen einfach die Jagd innerhalb der SPD transportieren.
Mhm.
Das wollen wir ja gar nicht.
Mhm.
Und dafür Sorge tragen, dass die SPD ein vernünftiges Verhältnis zur Jagd aufbaut und das nicht womöglich irgendwie so unter Gesichtspunkten irgendwie eben abfrühstückt und man sagt, hier Grüne, nehmt mal. Ne?
Mhm. Also führt mich jetzt nochmal zu so einem Punkt, man könnte ja hier den Eindruck gewinnen, dass ihr hier die offizielle Position der SPD vertretet. Das ist ja so nicht, ne?
Das ist richtig in der Wahrnehmung, aber erstrebenswert wäre es, glaube ich, wenn wir die offizielle Position der Bundes-SPD oder der Bundes-SPD im Bereich der Jagd abdecken dürften. Aber das ist ein Wunschkonzert.
Ja, also ich sag mal, neben der wahrscheinlich größeren Anzahl, die keine Meinung zum Thema haben innerhalb der SPD, gibt es denn da auch Gegner?
Also ich bin jetzt noch auf keinen gestoßen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, wie du eben schon sagtest, die keine Meinung haben. Das gilt aber für die SPD, wie für, glaube ich, für die SPD.
Ja, sicher.
Es gibt eine ganze Menge Leute, die keine Meinung haben. Und wenn ich also mit diesen Menschen, egal wo, auch mit SPD-Partei oder ohne, in Kontakt komme und erklären kann, was wir tun und wie wir das tun,
mhm.
Dann bin ich da noch nicht so wirklich auf Gegner gestoßen.
Ja.
Also es hat sich noch keiner so richtig irgendwie geoutet.
Also ich finde eigentlich ganz verblüffend bei dem Thema Jagdpolitik, dass die ganze öffentliche Wahrnehmung eigentlich von den grünen Positionen bestimmt ist. Wenn man aber jetzt zum Beispiel diese hier vertretenen Positionen, die kann man ja, glaube ich, fast voller Gänze auch zum Beispiel den Christdemokraten übertragen, die würden sich da nicht großartig gegen wehren. Und wenn man die beiden Lager zusammenzählt, die Christdemokraten und die Sozialdemokraten, dann kommt man ja irgendwo in eine Größenordnung von 3/4 der wählenden Bevölkerung, die hinter so einer Linie steht. Da ist doch eigentlich ganz erstaunlich, dass so ein paar kleine, in Anführungszeichen, Quertreiber so derartig die öffentliche Diskussion bestimmen.
Ja, nicht zuletzt dieses Erstaunen hat ja auch dazu geführt, dass es uns gibt. Das ist ja so. Wenn also nur einer da steht und sich zum Thema äußert, dann wird nur diese eine Meinung wahrgenommen. Und man hat ja aus vielerlei Gründen möglicherweise das eine ganze Zeit lang zugelassen.
Ja.
Weil man auch sicher möglicherweise aus der eigenen Partei nicht dazu gedrängt worden ist, zu sagen, stell das doch mal Streite hier und da. Insofern ist natürlich genau das, was
dich erstaunt, ist der Grund. Ja, also und um nochmal eins draufzusetzen, die Naturschutzverbände, zumindest auf der praktischen lokalen Arbeitsebene, sind da ja sehr kooperativ in vielen Bereichen. Da kommt ja eigentlich nochmal eine Verstärkung zusammen. Und also ich sag mal ehrlich, unterm Strich, wenn wir es ordentlich kommuniziert bekommen, können wir doch guter Dinge sein. Ne?
Ich bin auch guter Dinge, weil ich auch weiß, dass viel mehr als das eigentlich bekannt ist, auch schon Jäger in Naturschutzverbänden aktiv sind und sich da auch so verstehen und dass es auf dieser Arbeitsebene in eine Richtung geht. Das hat man ja immer an anderer Stelle schon mal dargestellt, dass oft die Veröffentlichungen auf Verbands-, auf Funktionärsebene dann andere Töne anschlagen. Und das haben wir ja noch vor einigen Wochen auch nochmal thematisiert in offenem Brief an den Landesvorsitzenden des NABU,
ja,
wo wir genau das so auch nochmal betont haben. Ja. Wir haben eigentlich die gleichen Interessen.
Ja genau. Ne?
Wenn es mal Spaß macht, mal die Satzung des Landes NABU NRW neben die Satzung des Landesjagdverbandes NRW zu legen und mal unter Zweck und Aufgaben nachzugucken, der findet da so viel Übereinstimmung, dass das ja schon erschreckend ist. Satzung mal orientiert, das ist teilweise eine wortwörtliche Übereinstimmung und
ja.
Deswegen muss man am Ende auch hoffnungslos sein, weil es klappt auf der Arbeitsebene, es ist auf der theoretischen Ebene eigentlich auch so in den Satzungen vereinbart, man muss nur noch einige Funktionäre auf allen Seiten einfangen, damit die auch in die gleiche Richtung.
Ja. Ja, das ist eigentlich verblüffend, wirklich. Ja, der Zettel ist weitgehend leer. Gibt es für euch denn noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir vergessen haben, was ihr noch loswerden wollt?
Mit Sicherheit hatte ich noch was, was immer so ist. Und braucht es, ist noch gegenwärtig.
Sobald es dir einfällt, schreibst es einfach unter den Eintrag in den Kommentar.
Denn die Waldgenossen jetzt nicht nochmal aufgehen, irgendwo anders entstehen könnten. Oder?
Ach so, ja, in die Landesverbände, genau. Also man könnte ja Nachahmer in anderen Landesverbänden finden. Jetzt.
Knappes Ja. Niedersachsen wird nächste Woche nachziehen.
Hey.
Ja. Ich bin sehr erwartungsfroh. Ich hoffe, dass das alles gut funktioniert. Ich werde am Freitag in einer Woche nach Hannover fahren. Dann dort den Gründungsakt beiwohnen.
Ja.
Und ich hoffe, dass das da ähnlich gut funktioniert wie hier, dass wir eine gemeinsame Linie finden. Da bin ich im Moment fest von überzeugt.
Ja.
Und dass wir dann insgesamt natürlich als SPD hier ja eine noch andere Wahrnehmung innerhalb der Partei erfahren werden, dafür sollte sicher sein. Und vielleicht wird es ja auch so sein, dass das dann auch der Startschuss ist für andere Länder.
Ja. Also ich bin ganz sicher, jedem, dem es um die Sache geht, und auf jeden Fall bei uns dreien ist es hier ja so, der wird das sehr begrüßen und ich wünsche euch da echt alles Gute und eine glückliche Hand und alles, was nötig ist. Wir werden alle davon profitieren. Macht mal ganz toll weiter so. Ja, dann sage ich mal vielen Dank dir, Ralf Niesen, dir, Uwe. Und ja, euch, liebe Hörerschaft da draußen, hoffe ich mal wieder ein bisschen Unterhaltung und Information vor allem geboten zu haben, dass ihr gut klarkommt in der Welt, in der ihr euch bewegt. Kommentare, Anregungen, Kritiken auf den üblichen Kanälen. Vielen Dank und Weidmanns Heil. Bis bald beim Jagdfunk.
Fertig. Und auf.